Machine Learning. So, wir begrüßen Alessandro für seinen großartigen Vortrag.
Can everybody hear me okay?
Kann mich jeder verstehen?
So, Quantum Computer.
So, Quantum Computer.
Dear community, dear hackers.
Die liebe Gemeinschaft, liebe Hacker, im September vor 14 Jahren habe ich meinen ersten CCC in Berlin besucht und gerade das wegen dieser Erfahrung und dieser Gemeinschaft hat mich das hierher geführt, um überhaupt Quantenalgorithmen und Quantenberechnungen zu studieren. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen Hacken und Quantenalgorithmen zu schreiben. Die Idee ist, dass die Algorithmen ist so etwas wie Natur zu hacken. Warum? Weil wir können über die Natur als ein quantenmechanisches System denken und das zu programmieren ist eine Art, die Natur, dass sie sich so verhält, wie sie vielleicht nicht benutzt in der Regel wird. Es macht sehr viel Spaß, so etwas zu schreiben, aber wie geht es mir heute?
Today I feel a little bit.
Heute fühle ich mich ein bisschen meh.
Why?
Aber warum? Weil der Einfluss von Quantencomputern nicht sehr gut übermittelt wird in der Presse, in den Medien. Es gibt sehr viel Hype. Und heute möchten wir verstehen, was ist der Einfluss von Quanten-PC, insbesondere in Cybersecurity. Wie messen wir sowas? Wir können sagen, dass Berechnungen zu machen, das ist auf jeden Fall schneller als klassische Computer. Oder es kann uns auch bessere Ergebnisse geben. Stellen wir uns mal vor, dass wir uns eine Lösung eines Problems approximieren, zum Beispiel eine Gleichung und das geht eben viel schneller mit einem Quantencomputer. Oder es ist eben einfach viel günstiger, das gleiche Ergebnis in derselben Zeit zu berechnen. Eine andere Möglichkeit, diesen Einfluss zu bewerten, ist, wenn wir betrachten, dass er das tun kann, das wir vorher noch nicht tun könnten. Und das ist zum Beispiel exponentielle Beschleunigung. Zum Beispiel Shor's Algorithm zur Faktorisierung von Primzahlen. Aber es ist nicht so einfach. Wir wissen aus der Schule, dass asymptotisch eine exponentielle Funktion immer eine polynomielle oder lineare Funktion dominiert. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie die Kosten in Stunden aussehen. So asymptotisch, wenn wir einen Quantenalgorithmus haben, der exponentiell schneller ist als ein klassischer Algorithmus, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es schneller ist, aber wir müssen eben auch gucken, in welchen Regionen wir uns befinden und ob es für uns überhaupt relevant ist. Wir sehen zum Beispiel in diesem Bild, dass ein linearer Algorithmus natürlich langsamer ist als ein exponentieller Algorithmus. So, wie messen wir die Kosten von Quantenberechnungen? In theoretischer Informatik, auch für klassische Berechnungen messen wir denn die Größe des Schaltkreises, also die Anzahl an logischen Gattern, oder wir messen die Tiefe eines Schaltkreises. Das ist also auch bekannt als Parallelzeit, oder eben die Anzahl der Bits, also die Größe. Oder wir messen die Anzahl der Anfragen, die wir eben durchführen. Aber wir interessieren uns auch für mehr praktische Sachen, und das sind zum Beispiel das Geld, das es kostet, diese Berechnungen durchzuführen, oder auch die Energie, die es kostet, und wie viel RAM, wie viel Speicher man braucht. Und insbesondere bei den Quantenschaltkreisen interessieren wir uns für eine spezielle Art von Gattern, das sind Qubit-Gatter. und natürlich auch die Wall Clock Zeit und die Anzahl der physischen Qubits. Es gibt einen Unterschied zwischen physischen und logischen Qubits, wir werden da nachher ins Detail reingehen, das ist ein bisschen anderes Thema, aber wir müssen wissen, dass wenn wir ein physisches Qubit haben, dann und ein logisches Qubit zu geben, brauchen wir eben eine gewisse Anzahl an logischen Qubits. Wie können wir das abschätzen? Wir machen eine Ressourcenabschätzung. Eine Ressourcenabschätzung ist ein Vorgang, in dem wir die theoretische Komplexität eines Algorithmus anschauen und das Problem, das wir lösen wollen. Vielleicht benutzen wir ein paar Tricks, um den Schaltkreis zu optimieren, und dann können wir die Anzahl der Ressourcen zählen, die wir brauchen, um das Problem zu lösen. So, was werden wir heute sehen? Das sind drei Themen. Das erste ist der Einfluss der Quantenberechnung in der Kryptographie, wie wir sie heute kennen. Das ist noch viel zu tun, aber wir werden da irgendwann hinkommen. Wir werden sehen, ob es einen Einfluss in der Postquantenkryptographie gibt. Das heißt, wir werden eine Ressourcenabschätzung geben für eines Quantenangriffs auf Postquantenkryptographie und gitterbasierte Kryptographie ist, wie das verwendet wird. Und wir werden den Einfluss von Quantenmaschinen-Learning sehen, weil das natürlich auch in Cybersecurity verwendet wird. Und wir wollen das ein bisschen erkunden mit unserer Methodologie. Und die Zusammenfassung hier, das betrifft das nicht nur Cybersecurity. Wir werden hier auf jeden Fall eine starke Beschleunigung beim Machine Learning sehen. So, in diesem Teil möchte ich vorstellen, ein paar Ergebnisse vorstellen, wo wir zusammen mit meinen Kollegen gemacht habe. So, Faktorisierung. Der heutige Stand ist dieses Paper von Craig Guiney, und in dieser Arbeit zeigt er, wie man RSA 2048 mit einer gewissen Anzahl an Qubits bricht, in ungefähr 8 Stunden Berechnungszeit. So, er nimmt an, dass er einen gewissen Algorithmus arbeitet mit einem Fehler von 10 hoch minus 3 und er nutzt eine gewisse Art von Code, um diese Abschätzung zu erreichen. Und muss eine gewisse Annahmen treffen über diesen Algorithmus, die wir eben vielleicht in der Zukunft haben könnten. Was er benutzt in seinen Schaltkreisen ist diese Idee von Windowed Arithmetic. Ich werde jetzt ganz technisch, also Phase Estimation, ein Oracle, das modular Exponentiation macht. Also er macht im Prinzip Arithmetik. Und um das zu tun, nimmt er eben diese Idee, die sich Windowed Arithmetic nennt. Und das ist eben eine Methode, um Space, also Platz und Zeit Abwägung zu haben. Man berechnet das eben klassisch vor und steuert das im Speicher und fragt den Speicher eben ab, wenn man die Quantenberechnung macht. Und um diesen Speicher abzufragen, weil die Berechnung eben quantentheoretisch ist, muss das eben reversibel sein und man muss eben etwas unberechnen. Und dafür nutzt er einen Trick, der es ihm erlaubt, gewisse Gatter in diesem Setup zu speichern. Unser Beitrag hier ist, dass wir gewisse Verbesserungen erschaffen, dass diese Abfrage gemacht wird. Und insbesondere dann, wenn wir vernestete Schleifen haben. Und in dieser Arithmetik benutzen wir eben diese Nested Loops, und dadurch kann man eben ein paar Gatter einsparen.
Die Leistungsverbesserungen, die wir bekommen, sind 1%. Für kryptografisch relevante Nummern. 2048,
basically.
Für RSA-Keys mit. Es ist nicht so eine große Verbesserung, aber wir hoffen, mehr in der Zukunft tun zu können. Aber wir sparen 15 Minuten bei 8 Stunden Laufzeit. Da ist ein anderes Problem, was man ein Problem, was man hat, wenn man Shor's Algorithmus benutzt, und das sind die Implementierung von Boolsche Schaltkreise, Boolsche Funktionen. Das ist der klassische Schaltkreis, den man benutzen kann, um das in der klassischen
this Boolean function. But again, you will see that you have a problem of performing a computation, but in literature we have this thing called.
Dann hat man ein Problem von Uncomputation, aber in der Literatur gibt es da Lösungen für. Da kann man dann den Trick anwenden. Und wir dachten, dass das optimiert ist. Aber wir haben festgestellt, wir können noch weitere Einsparungen machen in der Circuitgröße, indem wir die Addition benutzen. Wir können das auch benutzen, um elliptische Kurvenkryptographie zu brechen. Darum gibt es hier dieses Paper von Litinsky, was wieder ein Korollar ist von kurzen Algorithmen ist. Er benutzt eine besondere Architektur, die photonische Qubits benutzt, und die Anzahl der logischen Qubits ist 6000. Also nach dem Trick, den wir angewendet haben, werden hier Qubits eingespart, etwa 1%. Aber es gibt noch mehr Tricks, um das Result besser zu benutzen. Aber die Nachricht ist eigentlich, hier gibt es sehr viel zu tun. In dem ganzen Stack von Quantum Computing gibt es super viel zu tun, um die Angriffe weiter zu verbessern. Im zweiten Teil werde ich kurz über Ergebnisse reden von unserem Team an CQT, wo er und Joao, wo die Angriffe auf Postquantenkryptographie studiert werden. Wir fokussieren uns auf die Lattice-Angriffe. Hier kommt jetzt der Mathe-Teil des Vortrags. Ein Lattice ist effektiv eine Menge von allen Integer-Kombinationen von linear-unabhängigen Vektoren. Und die Aufgabe ist, ich gebe dir das und du musst die eine Basis finden mit einem kürzesten Vektor. Mit der euklidischen Norm. Warum ist das wichtig? Weil, wenn wir das wissen, wie wir diesen shortest Vektor finden, diesen kürzesten Vektor finden, dann kann man Postquantum-Krypto brechen. Glücklicherweise gibt es dafür haben wir keinen polynomialen Algorithmus dafür, weder Quantum noch klassisch. Theoretisch wissen wir, dass für riesige Lattice-Dimensionen, also Gitterdimensionen, sind wir sicher. Es gibt schon Arbeiten in die Richtung. Der erste studiert eine Version vom Gauss-Sieve, und der zweite macht Enumeration Attacks. Was haben wir gemacht? Wir haben die Attacke, die Gauss-Attack impliziert, und ihr könnt den Code online finden, hier auf GitHub. Das ist toll. Lass uns Ergebnisse angucken. Also lass uns die Circuit Complexity angucken. Auf diesem Plot seht ihr das Folgende. Die gestrichelte grüne Linie ist die Kosten des klassischen Angriffs. Die gestrichelte rote Linie ist die theoretische Kosten des Quantenalgorithmus. Die beiden nicht gestrichelten Linien sind die Anzahl der Toffoli-Gates, bestimmte Sorte von Gate im Circuit. Die blaue Linie ist die Duration, also die Zeit in Stunden. Man sieht, dass die beiden nicht-dotted lines sind kompatibel mit der red-dotted line. Das heißt, wir sind irgendwie safe von Quantenangriffen. Außer jemand findet einen neuen, effizienteren Quantenalgorithmus, dann müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen.
In dem letzten Teil, wir gucken uns Quantenmaschinen-Learning an und die Anwendung in der Cybersecurity. Das machen wir Learning ist überall in der Cybersecurity und wollen sehen, ob das Quantenmaschinen-Learning was zu sehen hat. Wir wollen das Quantenmaschinen-Learning benutzen, um ein Modell zu trainieren und die Effizienz eines Maschinen-Learning-Algorithmus zu vorherzusagen. Es gibt zwei Wege, um Maschinen-Quanten-Learning, Quantenmaschinen-Learning zu machen.
Theorem stating, I can do this computation with certain probability and certain approximation error.
Das heißt, ich kann sagen, dass ich es mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten machen kann.
Okay, we have very small devices. Let's see what we can build on top of.
Okay, wir schauen, was wir darauf aufbauen können, und das ist sehr ähnlich dazu, was deep learning and with neural networks. Leute in neuralen Netzen machen. Ich bin jetzt Teil der ersten Gemeinschaft. Wir nehmen also einen klassischen Machine Learning Algorithmus und erfinden einen mechanische Variante davon. Und wir schauen uns die Anfragenkomplexität, die Query Complexity an. Und warum? Weil wenn die Anzahl der Queries für den Input groß ist, dann müssen wir einfach nur verstehen, wie die Kosten für die Query ist. Und dann wissen wir die kompletten Kosten für den ganzen Algorithmus.
So, this problem is.
Das Problem ist jetzt, das ist zu reduzieren, wenn die linke Seite dieser Gleichung kleiner ist als die rechte Seite. Wir gehen jetzt hier nicht in die Details von all diesen Symbolen, aber das einzige Wichtige ist, dass auf der linken Seite haben wir kein N. Und N ist die Anzahl der Datenpunkte, die wir in unserem Datenset haben. Also es gibt also Hoffnung, dass ein Quantenalgorithmus soll viel besser skalieren als ein klassischer Algorithmus in der Zahl der Samples. Aber was ist mit den anderen Parametern? Und um das zu verstehen, müssen wir diese Methodologie entwickelt, um herauszufinden, was die Parameter für diese Datensets sind, an die wir uns interessieren, um die Laufzeit eben vergleichen zu können zwischen klassisch und Quantum. Und die Ergebnisse? Was erwartet ihr? Wir haben das mit ein paar Datensets verwendet, die Standard sind in Cybersecurity. Und wir brauchen 10 hoch 7 Elemente in unserem Datenset, um ein bisschen Vorteil zu verspüren in dieser Query-Komplexität. Also in Anfragen auf das Quorum. Es gibt vielleicht andere Probleme oder Datensätze, die wir uns ankönnen, um eben einen Vorteil zu finden.
And so
Und die Antwort ist, es gibt Hoffnung und es gibt dieses spezielle Problem, das ich vor ein paar Jahren gefunden habe. Und dieses Problem hat damit zu tun, Schadsoftware zu erkennen. Also DGA ist ein Algorithmus, der Schadsoftware benutzt, um den Command and Control Server zu erreichen. Also sie generieren quasi zufällige Domains und versuchen, so mit einem Webserver zu verbinden, der hinter einer dieser zufällig generierten Domains steht. Und diese Domains sind sehr unterschiedlich von den Domains, die wir Menschen kennen, also zum Beispiel google.com gegen irgendwelche zufälligen Buchstabenfolgen.com. Also haben wir uns die Top 1 Million Domains genommen und ein paar Vorberechnungen gemacht. Und ich habe eine N-Gram-Matrix bekommen, wo die Anzahl der Reihen 1 Million ist, und in den Spalten haben wir die N-Gramme, die wir aus diesem Trainingssatz bauen. Und in jeder Zeile addieren wir 1, wenn wir dieses N-Gramm eben in dieser Domain auftaucht. Was jetzt interessant ist, ist, dass diese Matrix sehr leer ist. Ich erzähle gleich, warum das interessant ist. Aber wenn man diese Matrix baut mit einem klassischen System, dann kann man nur lineare Zeit erwarten, um das zu verarbeiten. Also man kann hier keine lineare Algebra machen auf einem klassischen PC. Und meine Idee war jetzt, lasst uns einen Quantenalgorithmus verwenden, um aus dieser Matrix ein paar Informationen zu ziehen. Ich habe also mein erstes Paper geschrieben, das war ein Algorithmus. Das ist äquivalent zu der Fischer-Diskriminante. Ich habe also eine klassische Simulation von einem Quantenalgorithmus geschrieben, um dieses Feature aus dieser sehr großen und sehr leeren Matrix zu ziehen. Dann habe ich dieses Feature benutzt, in einem Klassifizierungs-Step verwendet. Das Spiel ist das folgende: Ihr gebt mir eine Domain, ich habe einen Klassifizierer und ich verwende dieses Feature, das ich jetzt gerade aus dieser Matrix gezogen habe, um einen neuen Input für diesen Klassifizierer zu bekommen, und ich vergleiche dann die Ergebnisse der klassischen zu den Quantenergebnissen. Und man wird sehen, dass dieses Feature die Ergebnisse ein bisschen verbessern. Also die Moral von der Geschichte ist, wenn man sich hart genug nachdenkt, dann gibt es vielleicht in der Zukunft Vorteile von Quantenberechnungen. So, abschließend eine Zusammenfassung. Die Ergebnisse in den Papern, die wir heutzutage sehen, sind gewissermaßen das folgende Skript. Wir wissen, wie wir Linear-Algebra machen. Wir suchen uns ein Problem, wo man Linear-Algebra braucht oder eben ein Flaschenhals ist, und dann schreiben wir einen Quantenalgorithmus dafür. Das ist interessant, aber wir möchten eigentlich neue Quantenalgorithmen-Paradigmen finden, um andere Arten von Beschleunigung zu finden. Ein Trend ist der Vorteil zu bekommen, ist eben dein QRAM, also Random Access Speicher, und da gibt es viel Forschung, die man noch zu tun hat. Wenn ihr mich fragt, wann das passiert, dann habe ich wirklich keine Idee, da müsst ihr einen Physiker fragen. Es gibt aber viele andere Themen in Quantenberechnungen, die Cybersecurity betreffen könnten, zum Beispiel die Delegierung von den Berechnungen, dass man nicht einfach nur verschlüsselte Berechnungen machen auf der Cloud machen kann, aber dass man das auch diese Verschlüsselung delegieren kann, also Quantenverteilung. Und es gab andere Vorträge in den vorigen Jahren darüber, also positionsbasierte Kryptographie. Wenn ihr darüber mehr lernen wollt, also über die Berechnungsaspekte, die Algorithmen von dieser Quantenberechnung, dann gibt es da Open-Source-Projekte dafür und Vorlesungsmitschnitte. Und letzter Punkt ist, ich habe Stellen auszuschreiben. Ich habe für PhDs und Postdocs und Research Assistants. Vielen Dank.
So, we actually have a lot of time for questions. Please, people who are leaving, leave very, very quietly.
Wir haben noch Zeiten für Fragen. Wenn ihr den Raum verlasst, geht bitte leise. Haben wir irgendwelche Fragen? Wir haben vier Mikrofone auf dem Flur und wir haben die Signal Engines im Internet. Ihr müsst zum Mikrofon gehen.
So, if you have a question, step up to the microphone.
Wenn ihr eine Frage habt, geht zu dem Mikrofon.
All right. Microphone one.
Mikrofon Nummer 1. Hi.
You mentioned that you were speeding up the Tiffly gates with some.
Du hast gesagt, dass du die Tiffly gates mit Announcements beschleunigst. Oder war das spezifisch zu den Lattice oder?
Can you repeat the beginning of the question?
Yeah, the announcement.
Kannst du die Frage der Antwort beantworten?
Was it on all lattice algorithms or was it
specific? War das ein nur lattice algorithmus oder war es ein allgemeiner?
The algorithm is not done by us, we just implemented it.
Der Algorithmus war für generelle lattice Anwendung, der war aber nicht implementiert für uns.
Hi Alessandro.
Hallo.
Thank you for your time.
Danke für deine Zeit. Ich habe eine andere Frage. Du hast super viel Ressourcenvorhersagen gezeigt, wo du zeigst, wie das kostet. Hast du auch angeguckt, was das Ganze einen Angreifer kosten würde? Also wie viel mehr das einen Angreifer kosten würde, um Dinge zu entschlüsseln, mit zum Beispiel Shor-Algorithmus. Normalerweise am Ende der Angriffskette. Wie sieht der Angriffspfad aus? Also wie ist der Angreifer? Wie sind die Angreiferkosten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es, habe leider keine Antwort für dich. Da gibt es vermutlich noch super viel Forschung zu tun, um das zu verstehen.
Yes, thank you.
Wir haben eine Frage aus dem Internet. Das Internet fragt, ob du mehr Informationen kannst über die Verarbeitung von klassischen und Quantenlinien-Algorithmen. Okay, die Beantwortung der Frage braucht mehr als eine Doktorarbeit. Was kann ich sagen?
Well, I mean, the similarities is that you have,
die Ähnlichkeiten sind, dass man einen Quantenschaltkreis hat und dass man da Quantengitter hat. Und die Quantengitter sind viel allgemeiner als klassische Gitter. Die Idee ist, dass du Gradient Descent machen kannst, auf diesen Werten machen kannst. Und das ist ähnlich zu den Gewichten eines neuronalen Netzwerks. Und das sind die Ähnlichkeiten. Und die Unterschiede sind, okay, die Unterschiede ist, das eine ist quantenmechanisch, das andere ist klassisch. Wir wissen immer noch nicht, ob das eine stärker ist oder das andere ist, ob es trainierbar ist, ob es klassisch ist. Es ist ein sehr offenes Gebiet der Forschung.
Hallo, danke für den Talk. Ich habe mich gefragt, ob du kurz erklären kannst, die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Zeitkomplexitätsklassen von klassischen und Quantenalgorithmen. Genau, eine sehr gute Frage. Es braucht mehr als eine Doktorarbeit, aber Complexity-Theoretiker versuchen, Complexity-Klassen in Quanten zu benutzen und dann versuchen die das Ganze zu vergleichen zwischen Quanten und Classical. Da gibt es noch super viele offene Fragen. Wenn du mehr detaillierte Fragen hast, dann kannst du können wir das gerne nachher noch diskutieren. Ja, aber das ist ein riesiges Feld.
Thank you.
Thank you.
Microphone number three.
Mikrofon Nummer 3.
Hi, for the great talk.
Danke für den Talk.
I wonder if you heard about the,
ich frage mich über den ersten theoretischen Ansatz von der Harvard-Universität gehört, über einen logikbasierten Co-Prozessor mit, wo wir eine Methode gefunden haben, um einen Prozessor bauen zu können für Quantencomputing mit weniger Quantenbits, als man es bräuchte. Und das ist hilfreich für den nächsten Angriff. Ich frage mich, ob du das, diesen Ansatz für diesen offenen, für die Forschung benutzt kannst, für den offenen Ansatz. Du beziehst dich auf diesen, auf die Ergebnisse von vor ein paar Wochen. Ich bin sehr glücklich über die Forschung, aber ich bin kein Physiker. Zwischen diesen Leuten und mir ist eine lange Liste an Leuten, die unsere Ergebnisse verbinden. Und daher bin ich hoffnungsvoll, dass was geht.
Eine Frage aus dem Internet.
Thank you. The internet is wondering,
das Internet fragt sich, ob sich das, was du gezeigt hast, auch für spezielle Quantencomputer möglich ist, insbesondere in NILAS. Da gab es ein Announcement vor ein paar Jahren. Gute Frage. Ich mache normalerweise gatterbasiertes Quantencomputing. Das Ding ist, du kannst was auch immer du willst in einen Annealer packen, weil das, was der Annealer löst, ist ein sehr generelles Problem. Man kann Faktorisierung in ein Optimisierungsproblem lösen. Man hat n ist p mal q und dann hast du n ist gleich p mal q und dann versucht man die Differenz zu minimieren. Aber wenn man das auf einem Annealer macht, dann hat man keinen Beweis, dass die Laufzeit polynomial ist. Dann, wenn man das mit auf einem Annealer haben wir keinen Bound, also keine Grenze, wie gut das Factoring ist.
Mikrofon Nummer 3. Danke für deinen Vortrag. Was ich wissen möchte ist, Quantencomputer sind noch experimentell. Wie gut passen deine Algorithmen zu den aktuellen verfügbaren Systemen? Das ist eine großartige Frage. Leider ist die Antwort, sie laufen nicht sehr gut, weil sie sehr viele Qubits brauchen und sehr viele Gates. Und ich brauche Error Correction, Fehlerbehandlung, um die Sachen machen zu können.
Meine Frage geht auch in die Richtung. Ich wollte ein bisschen spezieller. Wie du gesagt hast, ist es super schwierig einzuschätzen, wie gut Dinge tatsächlich laufen und weitergehen, wenn man sich den Hype nicht irgendwie anguckt. Eins, was ich mich gefragt habe, wie weit sind wir eigentlich mit Faktorisierung? Und trotz der Fortschritte in den Quantenprozessoren glaube ich, dass bestimmt für einzelne Veröffentlichungen haben wir, wo es so 2-3 Veröffentlichungen im Jahr gibt, wo dann große Dinge zahlen würden. Und irgendwie ist das, was ich sehe, ist, dass immer nur die 15 faktorisiert wird. Warum ist seitdem nichts passiert? Ich denke, sie haben bis jetzt 21 schon faktorisiert. Sehr gute Frage, das weiß ich leider nicht. Vielleicht, weil die Aufmerksamkeit zu anderen Bereichen sich bewegt hat.
Wir haben eine andere Frage aus dem Internet. Hattest du immer die Chance, dir die Cybersicherheit von Quanten verifizierten Löschung zu gucken. Okay, ich habe nie davon gehört.
Okay, cool.
Mikrofon 3. Hi. Als du über Quantum Machine Learning geredet hast, hast du einen Unterschied gemacht zwischen vorhersagenden Modellen und anderen Modellen. Wie passiert das, wenn die interferieren? Was passiert, wenn du in der Mitte messen musst und dann Wavefunktionen kollabieren? Gibt es da noch mehr Dinge? Gute Frage. Soweit wie ich weiß, misst man nicht viel während der Berechnung in den Variational Algorithmen, aber man kann in der Mitte in beweisbaren Algorithmen in der Mitte messen. Es gibt andere Modelle. Zum Beispiel Annealing ist eins davon. Zudem gibt es 2-3 Paper, wo es Dinge gibt zwischen variationellen Algorithmen und beweisbaren Algorithmen von Prakash. Gibt es ein paar neue Ergebnisse, aber das ist alles, was ich dazu weiß.
So we still have a little bit of time and we have a question yet again from the internet.
Noch eine Frage aus dem Internet.
Das Internet ist on fire today.
The question is there an equivalent for in quotes gigahertz or speed measure?
Ist ein Äquivalenz für Gigahertz oder ähnliches in Quantencomputern? Natürlich, es hängt von der Hardware ab. Dann hat man verschiedene Uhrgeschwindigkeiten. Ich habe das nicht erwähnt. Ist wirklich abhängig von der Plattform, die man benutzt. Ja, einige Architekturen sind schneller als andere, aber allgemein für supraleitende Sachen ist die Geschwindigkeit in Megahertz. Das ist auch der Grund, warum wir sehr langsam sind, für quantenmechanische Vorteile zu bekommen, weil die Geschwindigkeit von generell langsamer sind als von Quanten.
Ich komme aus einem Mathe-Background, vielleicht ist die Frage doof. Die Matrizen, wo man lineare Zeit braucht für die Prozessierung mit den Algorithmen, wie kriegt man die Matriz in sublinearer Zeit in seinen Quantencomputer? Stell dir mal vor, gute Frage. Du gibst eine Matrix klassisch und dann in linearer Zeit kann man Quantum Zugriff auf diese Matrix bauen und dann ist der Quantenalgorithmus polynomiell oder was auch immer für eine Komplexität er ist.
So, one, I get maybe final question from microphone one.
Letzte Frage von Mikrofon 1.
This is more of a general question.
Das ist mehr eine allgemeine Frage.
You said that there's a lot of hype.
Du hast gesagt, dass da sehr viel Hype in der Quantengesellschaft ist. Was ist deine Meinung nicht über den Hype oder was ist die beste Verbesserung, die es bringen könnte, oder ist es gerade alles überhyped?
Great question.
Große, gute Frage.
Okay, so, I mean, for the crypto that we are using nowadays,
für die Kryptographie, die wir zurzeit benutzen, wird irgendwann funktionieren. Quantum Finance ist wahrscheinlich überbewertet. Also Quantenalgorithmen, um Derivatives zu die Preise von Derivatives zu bestimmen oder die Risiken. Aber vielleicht Quantenchemie ist, wo wir Vorteile in den nächsten Jahren bekommen können. Neue Moleküle, neue Materialien, neue Zustände.
Yeah. Maybe that.
Ja, vielleicht das.
Okay, thanks.
Thank you.
I don't see any further
ich sehe keine weiteren Fragen. Also danken wir uns bei Alessandro nochmal. Vielen Dank für diesen Quantentalk.